Meine Damen und Herren, The Peckham Talks. Mit mir, Christopher M. Peckham.
Ich begrüße Tina Maria Werner von und mit ihrer Soul School. Liebe Tina Maria, ich grüße dich.
Hallo, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich.
Ja, sehr schön. Also jetzt müssen wir natürlich ganz zu Anfang erklären, was du machst, warum du hier bist und überhaupt und sowieso. Also du betreibst die sogenannte Soul School, die Schule für Seelen, so kann man das nennen. Erklär doch mal ganz kurz, was das ist und was du machst.
Also die Soul School ist eine Schule für Persönlichkeitsentwicklung und es geht darum, für sich selbst mehr Bewusstsein zu schaffen und die Fähigkeit, die wir haben, zu nutzen für unser Glück und vor allem für unseren Erfolg.
Mhm. Das heißt, im Grunde ist das so, also ich habe mich ja auch so ein bisschen eingelesen. Mhm. Es geht ein bisschen darum, wenn ich Fragen habe, warum bin ich hier, warum passiert gerade mir das, dann kann ich mich an dich wenden und du erstellst mir sozusagen den sogenannten Seelenplan.
Okay? Das stimmt, das ist auch ein Teil der Soul School. Also die Soul School an sich geht ganz viel um Persönlichkeitsentwicklung, sowohl im Einzelnen, Individuellen als auch in der Gruppe. Und meine ganz eigene Signatur ist der Seelenplan. Ich habe heute die Sitzung 1073 hinter mich gebracht und habe tatsächlich in der Vorlebensseelenplanungssitzung herausgefunden für mein Gegenüber, was die Seele sich emotional ausgesucht hat für diese Inkarnation und warum der Mensch hier ist und was er hier zu tun hat.
Mhm. Das heißt, wie bezeichnest du dich selber? Sagst du, du bist Coach oder was bist du?
Nee, spirituelle Lehrerin.
Spirituelle Lehrerin, sagst du. Okay. Mhm. Seit wann machst du das?
Tatsächlich, meine persönliche Entwicklung hat schon mit 40 begonnen, also jetzt seit über 10 Jahren. Die Soul School habe ich seit 2018.
Seit 2018, okay. Mhm. Und wie ist die Resonanz? Also wie ist, kommen viele Leute, also erstmal, wie kommt man an dich überhaupt ran?
Mhm. Also meistens ist es Mund-zu-Mund-Propaganda. Oder ich übe mich jeden Tag mit über 150 Menschen in der Dankbarkeit in einer gemeinsamen Gruppe. Und ich habe am Tag ungefähr mit 250 Menschen zu tun. In unterschiedlichster Form, ob es eben über die Dankbarkeitsgruppe sei. Ich habe eine weitere Gemeinschaft, die heißt Ich, der bewusste Mensch. Mhm. Und da werden Tarotkarten gelegt, da werden aber auch Fragen gestellt. Da wird ganz Unterschiedliches auch in Gruppenformat besprochen. Auch hier sind 150 Menschen oder 152, glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Das wechselt auch immer mal. Ne? Man kann da ja auch eine Zeit lang nur teilnehmen zu tun. Und die Seelenplansitzungen sind die Einzelsitzungen, die wirklich Menschen betreffen, die die Frage haben, warum passiert gerade mir das? Wie bringe ich meine PS auf die Straße? Was ist wirklich mein Potenzial und meine Aufgabe hier? Und es sind meistens Menschen, die schon ein Stückchen auf dem Weg sind und für sich schon herausgefunden haben, ein Stück weit, was eigentlich ihr Zweck ist und warum sie hier sind. Und dann stoßen sie an Grenzen und wollen es doch nochmal genauer wissen und die Perspektive wechseln. Und aus der Seelenperspektive sieht es doch oftmals anders aus als aus der menschlichen Perspektive.
Mhm. Ja, das interessiert mich auf jeden Fall. Da reden wir gleich drüber. Aber sag noch mal ganz kurz, weil du gesagt hast, die Dankbarkeitsgruppe, das ist was? Also, oder beziehungsweise, was macht ihr da?
Jeder schreibt jeden Tag drei Dinge, für die er dankbar ist, auf und verändert somit die Blickrichtung des Herzens. Entstanden ist das Ganze aus einem Experiment vor 4 Jahren. Ich habe gesagt, ich mag das mal ausprobieren. Alle sprechen über Dankbarkeit. Ich gucke jetzt mal, wie das so ist mit der Dankbarkeit. Und habe versucht, das so mit dem Tagebüchlein zu machen oder mir nur zu denken oder mir abends im Bett nochmal vorzustellen. Und spätestens nach 3 Tagen habe ich es entweder wieder vergessen oder es war irgendwas etwas anderes wichtiger. Und dann habe ich gesagt, okay, ich rufe jetzt mal 10 Freunde an, wir fangen an und wir probieren das mal 30 Tage. Aus den 10 Freunden sind dann gleich 30 geworden, weil alle begeistert waren und es auch mit ausprobieren wollten. Und nach 30 Tagen haben wir gesagt, na gut, dann machen wir weiter, das ist irgendwie cool, es macht Spaß und es macht einem nochmal bewusst, wofür man wirklich jeden Tag dankbar ist, weil die Idee ist, jeden Tag 3 Dinge und nicht jeden Tag das Gleiche, sondern sich immer wieder noch weiter reinzuwühlen und zu gucken, was ist denn das, wofür ich jetzt heute hier dankbar bin. Und das verändert tatsächlich die Blickrichtung des Herzens, denn gerade wenn es einem besonders schlecht geht, dann was zu finden, wofür man dankbar ist, macht sofort auf. Und daraus sind geworden, wie gesagt, über 150 Menschen, die das jeden Tag machen. Es ist bereits Jahr 4, Tag 111. Jetzt kannst du dir ausrechnen, wie viele Tage das sind. Über 1000, die ich das schon mache, jeden Tag. Und ich habe, glaube ich, 3 Tage ausgesetzt. Da war ich aber einmal krank und einmal irgendwie im Flieger und so.
Also das heißt, jeder macht das für sich oder jeder sieht, was der andere macht auch macht?
Jeder macht das in der WhatsApp-Gruppe.
In der WhatsApp-Gruppe ist das, okay.
Mhm. Findet man auf meiner Homepage, www.soulfreedom.de.
Und ist das, würdest du eher dazu raten, wenn es um sowas geht wie Dankbarkeit, dass man das sozusagen eher benennt, als dass man es nur so denkt, oh ja, also nur so irgendwie...
Unbedingt.
Weißt du, einfach aufstehen und sagt, ja, finde ich ganz gut, aber... wirklich die Sachen aufzuschreiben. Das hört man ja immer wieder so, schreib das auf, mach das. Ist das wirklich besser?
Also, es gibt Schreibdenker, es gibt Sprechdenker, es gibt die unterschiedlichsten Menschen, die unterschiedlichst funktionieren. Deine eigene Bauweise zu kennen, ist dabei wichtig. Es aufzuschreiben oder aufzusprechen, ist auf jeden Fall nachhaltiger, als es einfach nur so im Vorbeigehen zu denken. Also ich empfehle auf jeden Fall Schreiben. Ich bin Schreibdenkerin, ich schreibe gerne. Aber ich habe um mich herum auch viele Sprechdenker.
Ja, also das ist ja interessant, dass du sagst, das ist ein bisschen so eine Typfrage letzten Endes. Aber da muss man ja auch herausfinden, welcher Typ man ist, ja, wahrscheinlich.
Ja, auch das kann man in der Soulschool. Ja, klar, was bist du denn für ein Typ?
Was das jetzt betrifft, was Dankbarkeit betrifft?
Was alles anbetrifft, also die Bauweise ist ja nichts, was nur auf Dankbarkeit sich bezieht. Schreibst du lieber, sprichst du lieber, denkst du lieber?
Ich spreche, glaube ich, sogar lieber. Wahrscheinlich mache ich deswegen hier diesen Podcast, aber auf der anderen Seite, also dieses Schreiben, natürlich hat das auch mein Leben immer begleitet, aber ich habe ja auch so, wollte früher Drehbuchautor werden und so diese ganzen Sachen habe ich mit Filmen und so beschäftigt. Aber so meine persönlichen Sachen aufzuschreiben, fällt mir schwerer, muss ich sagen. Also es ist mehr, dass ich darüber nachdenke, wenn ich irgendwie Zeit habe oder mir die Zeit dann auch nehme. Ich laufe auch, das habe ich, also habe ich jetzt schon länger nicht mehr gemacht, aber das ist so ein Ding von mir, wenn ich spazieren gehe und so. Ich spreche auch mit mir selber ganz gerne. Ich rate auch immer dazu, das zu tun. Also die Leute denken zwar, ich meine klar, wenn Leute auf einen dann zukommen, ist manchmal schwierig. Das versuche ich natürlich, ja, das versuche ich nicht zu tun. Ja, die denken vielleicht auch, heutzutage ist es einfacher, weil man könnte einen Knopf im Ohr haben, ja. Also man könnte gerade telefonieren. Aber vor 15 Jahren haben die Leute noch gedacht, der hat einen Knall oder so. Aber dieses laut aussprechen, also Probleme oder irgendwas, über was man nachdenkt, Herausforderungen oder was auch immer, laut auszusprechen und dann irgendwie so ein bisschen so zu tun, als wär man der eine würde es sagen und der andere würde zuhören, das hilft mir schon. Also so ein bisschen, man könnte jetzt auch sagen, ich habe vielleicht eine gespaltene Persönlichkeit. Ja,
aber. Nee, überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil, Menschen, die für sich aufschreiben, machen nichts anderes, als mit sich zu sprechen.
Ja, genau.
Nein. In dem Moment, wo du mit dir sprichst, bist du normaler als viele, weil du in deine eigene Reflexion gehst. Ist gut. Das macht für dich genau das, was du brauchst, nämlich ein größeres Bild auf. Schafft Bewusstsein und genau darum geht's.
Ja, das denke ich auch. Also ich glaube auch dieses Bewusstsein erschaffen wirklich, weil ich hatte auch, glaube ich, Phasen in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, vielleicht auch in der Bindung mit anderen Menschen, dass ich wie gar nicht mehr so richtig reflektieren konnte. Das waren Zeiten, in denen ich sehr still geworden bin, auch nicht so mit mir selber gesprochen habe. Und das habe ich immer als eher belastend empfunden. Also ich denke so, das Gesündere ist wirklich eine gewisse Freiheit zu haben, mutig zu sein, sich selber zu erklären, was vielleicht, oder auch sich zu fragen, was ist eigentlich gerade los, ja, so ein bisschen.
Genau, und weißt du, wenn wir in Beziehung sind, kriegen wir beigebracht in unserer Gesellschaft, dass wir tatsächlich alles aufs Tablett legen und alles ist gemeinsam und auf einmal verliert man sich ein Stück weit, weil man sich ein Stück weit aufgibt. Das, was ich lehre, ist, dass jeder sein Tablett behält und dass man ein gemeinsam größeres kauft, wo man beide das Tablett draufstellen. Aber jeder bleibt noch für sich selbst verantwortlich in seiner Energie und ist natürlich dann auch entsprechend für sich verantwortlich zu schauen, warum bin ich hier und was ist eigentlich mein Thema und Bewusstsein für sich selbst zu schaffen. Weil am Ende sind wir absolut selber dafür verantwortlich, ob wir glücklich sind, ob wir zufrieden sind und inwieweit wir in unserer Situation, die vielleicht von außen auf uns einwirkt, einwirkt und wo wir vielleicht nicht raus können, trotzdem mental gesund und damit umgehend weitergehen können.
Hm. Ja, letzten Endes ist ja eigentlich, finde ich, generell das Dasein oder das Leben auch ein Spiel mit dem Feuer, weil man ja letzten Endes auch immer am Rande ein bisschen des Wahnsinns stehen kann, wenn man nicht aufpasst. Also ich habe auch immer das Gefühl, dass Leute, die auch älter werden, irgendwann so wie latent durchknallen, weil sie auch durch den Trott des Alltags, durch die Ernüchternheit sozusagen, vielleicht möglicherweise auch nicht Träume realisieren konnten im Laufe des Lebens, immer so ein bisschen wie so durchknallen, weil man auch mit Existenz sich schwer tut. Also weil wir natürlich nicht wissen, was das alles hier ist, sozusagen. Und dann auch nicht so genau wissen, wie wir damit umgehen sollen.
Ja. Also ich würde es nicht durchknallen nennen, ich würde es Resignation und Routine und Abstumpfen nennen. Und wenn diese Menschen, also der Älteste in der Soul School ist momentan 72 und ist in einem der Programme und der blüht komplett auf, weil er genau aus diesem Trott rausgeht, sich nochmal in Frage stellt. Und wir Menschen sind sehr klar dafür verantwortlich, wann wir diese Welt verlassen und viel mehr, als uns eigentlich bewusst ist. Also das merke ich auch immer wieder und auch ich kriege das auch in meinem Umfeld sehr deutlich immer wieder gespiegelt, dass wir sehr ein Wörtchen mitzusprechen haben, wie lange wir hier bleiben. Und es hängt einfach davon ab, wie bewusst sind wir denn? Und wie sehr nutzen wir auch diese Fähigkeit, Bewusstsein für uns zu schaffen? Weil das ist die größte Fähigkeit, die wir Menschen haben. Und wenn wir das in Bezug auf unser Glück und unseren Erfolg tun, dann wird es interessant. Ist es unbequem? Na klaro. Ist das irgendwie etwas, was auch dazu führt, dass man durchaus Höhen und Tiefen hat? Ja, natürlich. Und gleichzeitig ist es immer die Aussicht, dass wir genau das Leben leben, das wir auch leben wollen. Trotz aller Circumstances, trotz allem, wo wir vielleicht reingeboren sind, trotz des Alltags, trotz der Notwendigkeiten. Und diesen Regler zwischen innerer Freiheit und den äußeren Notwendigkeiten zu bedienen, das ist die Fähigkeit, Bewusstsein zu schaffen. Wirklich zu sagen, wo bin ich da? Was sind meine Wünsche? Was ist äußere Notwendigkeit? Na klar, wir brauchen das Tauschmittel Geld. Wir haben unseren Alltag. Wir sind in der westlichen Welt. Natürlich. Und gleichzeitig gibt es aber ganz viel, was wir innerlich tun können, um einfach zu strahlen und zu leuchten und für uns eine Zufriedenheit zu finden und auch eine Freiheit. Deswegen heißt die Homepage auch Soul Freedom. Nämlich die Freiheit, unserem Seelenplan zu folgen.
Ist nicht auch ein bisschen Veränderung so der Schlüssel? Also wenn ich in der Lage bin, mich zu verändern, immer wieder und nicht aufhöre eigentlich mit den Veränderungen, dass ich dann eigentlich auch glücklicher leben kann?
Naja, Bewusstsein zu schaffen bedeutet ja, dass wir bereit sind, den nächsten Schritt zu tun und bereit sind, unser Leben flexibel zu gestalten und uns eben nicht an etwas festzubeißen oder etwas nicht wahrhaben zu wollen. Wir Menschen tun uns schwer mit Veränderung, definitiv.
Also manche sagen ja auch, dass man dann alt wird eigentlich in dem Moment, wenn man eigentlich aufhört mit der Veränderung.
Ach, das ist so generalisierend.
Naja, gut. Aber an was soll ich mich
festhalten? Wenn jemand sich ständig nur verändert, dann hält er an der Veränderung fest. Achtung.
Na gut, okay. Das ist wieder die andere Geschichte.
Weißt du, das sind halt immer die Extreme. Also von daher, diesen Regler für einen selber zu bedienen und für einen selber rauszufinden, wo ist denn meine Position zwischen den äußeren Notwendigkeiten und meiner inneren Freiheit? Darum geht's doch.
Ja, natürlich. Natürlich geht es darum. Natürlich sollte man alles nicht zu extrem machen. Das ist mir schon klar. Aber ich glaube trotzdem, dass die Umstände, die Lebensumstände, die Menschen passieren, auch oft dazu führen, dass möglicherweise diese, was du jetzt Resignation auch genannt hast, dass das dann eben eine logische Schlussfolgerung für die Menschen darstellt und sie sich dagegen wehren, zu sagen, okay, ich versuche da wieder rauszukommen, die Energie zu erschaffen, wieder in einen neuen Zustand zu kommen, um dann wieder vielleicht glücklicher zu leben und so weiter, irgendwann diese Energie vielleicht auch nicht mehr haben. Hat man denn überhaupt also ist Energie eigentlich deiner Meinung nach dann eben unendlich oder hat jeder Mensch nur so eine gewisse Ressource, die er da eigentlich im Laufe deines Lebens einsetzen kann?
Nee, also meiner Meinung nach ist es so, wenn wir in der Anbindung stehen zwischen Himmel und Erde, also zwischen Universum und Erdmittelpunkt, dass so viel Energie da ist, dass wir die jederzeit uns holen können. Wir müssen nur wissen, wie. Und weißt du, ich denke, dass die, und ich sage ganz bewusst, ich denke, weil die Grundlage meiner Lehre sind ja die vier Dimensionen unserer Einzigartigkeit, also das Mentalbewusstsein, was Denken ist, und dann das Herzbewusstsein, was Fühlen ist, und dann das Körperbewusstsein, was Spüren ist, und dann das Energiebewusstsein, was Wahrnehmen ist. Und in dem Fall denke ich, dass die meisten Menschen, die in einer aussichtslosen oder für sie aussichtslosen oder sehr schwierigen Lebenssituation verhaftet sind, dass es ihre Überlebensstrategie ist, entweder sich zurückzuziehen oder zu versuchen, in diesem zu überleben und da mitzugehen. Und erst ein Impuls von außen ermöglicht ihnen die Bereitschaft und auch den nächsten Schritt zu gehen und Veränderungen einzugehen. Und solange dieser Impuls nicht kommt, weil sie in ihrem Überlebensmechanismus im Kreis laufen, haben sie auch keine Chance. Deswegen gilt es schon auch in deinem Umfeld, wenn du losmarschierst, und ich kann mir das gut bei dir vorstellen, die Menschen zu impulsieren und sie zu inspirieren. Und das ist auch das, was ich versuche in meinem Umfeld, eine Inspirationsquelle zu sein, die sagt, schau mal, du hast es in der Hand, du kannst, auch wenn es noch so ausweglos scheinen mag, es gibt immer einen Weg, für sich selbst einen zufriedeneren Zustand zu erreichen. Weil das aus uns selbst heraus passiert.
Ja, natürlich, absolut. Ist das denn bei dir, also wenn du das so erzählst, ist das denn für die Menschen eine Art Glaubensfrage? Also dass man sagt, ich muss das aber auch, was du mir jetzt erzählst, auch eben glauben, genauso wie wenn ich in die Kirche gehe?
Also ich wollte gerade sagen, du sprichst mir tatsächlich meine Gedanken aus, der Glaube gehört in die Kirche. Jeder, der zu mir kommt oder in meinen Gruppen unterwegs ist oder auch in meinem Umfeld ist, nimmt sich das raus, was er für sich gebrauchen kann und was ihn inspiriert. Und es gibt keine Notwendigkeit, an irgendetwas zu glauben. Jeder hat seine ganz eigene höchste Instanz. Mancher geht wirklich in die Religion, mancher hat als höchste Instanz die Sonne oder den Schöpfer oder das Universum. Das ist unerheblich. Wichtig ist, dass die Menschen wissen, dass es mehr gibt zwischen Himmel und Erde, als sie sehen oder anfassen können. Weil nur dann landen sie bei mir. Dann können sie von mir etwas annehmen.
Aber das letzten Endes muss ich ja glauben. Also ich meine, weißt du, jetzt ohne das irgendwie, als ich will das nicht auseinandernehmen, darum geht das überhaupt nicht. Aber ich möchte nur einfach so diese Frage, die ich mir dabei stelle. Also ich muss ja trotzdem, sagen wir mal, an Seelen glauben, ich muss an Inkarnation glauben. Das muss ich ja schon, oder?
Nö, Glauben ist der Kirche vorbehalten. Nee. Es ist absolut kein Glauben notwendig. Es gibt Menschen, die kommen in die Seelenplansitzung und nehmen sich drei Sätze mit und die verändern ihr Leben. Und es hatte nichts damit zu tun, dass es die oder die Inkarnation ist. Natürlich ist es so, du fühlst dich von etwas angezogen oder angesprochen oder inspiriert oder eben nicht. Aber für mich ist es keine Glaubensfrage. Ich versuche, den Glauben wirklich in der Kirche zu lassen.
Aber wie würdest du das dann eben, dieses Modell sozusagen, über was wir jetzt eben sprechen, weil ich würde sagen, es ist letzten Endes ein Modell, es ist ja auch überall zu finden, also es ist jetzt nicht Inkarnation oder was auch immer, das ist ja jetzt nicht etwas, was wir jetzt gerade hier erfunden haben, sondern das ist ja auch schon eine sehr alte Überlieferung oder ein Glaube, dass so die Welt oder wir Menschen so funktionieren könnten. Trotzdem ist ja ist das ja eben ein Modell, wenn man jetzt auf der anderen Seite sagt, okay, was würdest du denn oder wie gehst du denn damit um, wenn jemand das überhaupt, also wenn jemand sehr zweifelt, wenn jemand in gewisser Weise atheistisch veranlagt ist, also wenn jemand sehr rational veranlagt ist und sagt, es gibt nur dieses Leben, es gibt keine Seele und danach ist eigentlich auch alles vorbei, wie reagierst du denn auf sowas oder wie gehst du denn damit um?
Ich lasse es stehen. Und die Zweifler in meinem Umfeld, die mag ich besonders gerne, weil sie mich challengen und weil sie mich weiterbringen und weil ich sie meistens auch sehr inspiriere, sonst wären sie nicht in meinem Umfeld. Ich versuche niemanden zu überzeugen. Es geht nicht um Überzeugung. Es geht darum, dass der Mensch für sich einen kleinen Impuls bekommt oder einen großen oder eine Rieseninspiration, tatsächlich weiterzugehen. Und wenn es der Seelenplan ist, bingo. Wenn es etwas ist, was ich ihm sage, toll. Wenn es nur etwas ist, was er liest oder von einem anderen aus meinem Mund hört. Es gibt viele Menschen, die zum Beispiel das Thema Klarheit ohne Liebe ist Härte mitnehmen und für sich nochmal feststellen, wenn sie mal mit der Machete durch den Wald gehen, dass sie dann nicht gehört werden oder nicht das erhalten, was sie haben wollen. Wenn sie aber klar sind und mitfühlend und auf den anderen eingehen, genau das bekommen, was sie brauchen, dann ist es genauso viel wert, als ob jemand zu mir kommt und einen Seelenplan gelesen bekommt. Das ist für mich, macht für mich keinen Unterschied. Es geht darum, die Menschen als Inspirationsquelle weiterzubringen, zu inspirieren, ihnen was mitzugeben. Und wenn das nur so klein ist, egal. Es geht darum, dass wir alle immer ein Stück weitergehen. Aber wenn es um den Seelenplan geht, kommen nur die Menschen, die auch die Überzeugung teilen, dass es
das ist. Ja, das ist natürlich klar. Aber was denkst du denn, sagen wir mal, eben so eine Ernüchternheit oder Rationalität, wie auch immer man das nennen mag, was denkst du, woher das kommt? Weil wir ja eigentlich immer auch, jeder von uns kann ja nicht verneinen, dass wir immer irgendwas spüren. Gut, die Wissenschaft sieht es vielleicht auch anders, je nachdem. Aber selbst in der Wissenschaft, wenn es um Quantenmechanik oder so geht, man sieht ja dann irgendwann, es gibt dann doch noch mehr oder die Welt scheint anders zu funktionieren, als wir sie uns bisher erklärt haben. Was glaubst du denn, warum Leute so sich zu so einer Nüchternheit hingezogen fühlen?
Meistens Überlebensstrategie. Mhm. Weil wenn sie ihr Herz fühlen würden, würden sie ihre Verletzungen spüren oder sie würden verletzt werden. Das sind meistens die Menschen, die ein besonders großes Herz haben, aus meiner Erfahrung, und die besonders viel intensiv fühlen, die das zumachen und sich auf die Rationalität zurückziehen, damit das eben nicht passiert.
Bist du eigentlich erst dazu gekommen oder war das bei dir schon immer so, dass du gesagt hast, ich glaube an sowas, ich weiß es, Seelen, Inkarnation und so weiter und so fort? Oder bist du irgendwie dahin gekommen?
Also ehrlich gesagt ist mir das mit 40 auf den Kopf gefallen, sage ich immer.
Ah ja, okay.
Also es gab ein Erlebnis, wo ich gemerkt habe, dass ich auf einmal, und ich kann es nicht genau benennen, dass mein Bewusstsein aufgegangen ist und dass ich auf einmal Dinge von anderen Menschen wusste in meinem Umfeld, die ich nicht wissen konnte. Beispiel. Eine Freundin hat mich angerufen und hat mir gesagt, sie ist schwanger. Und es fiel aus meinem Mund heraus zu sagen, wieso, das wusste ich doch schon, wieso sagst du das nicht vorher? Oder auch einfach viele Dinge von anderen Menschen, die ich so nicht wissen konnte. Und ich konnte für eine Zeit lang es nicht wirklich unterscheiden. Ist es meins, meine Krankheit, meine Angst, mein Leid, meine Freude oder ist es von dem anderen, weil sich das alles bei mir vermischt hat. Und daraufhin bin ich auf die Suche gegangen, wie ich das kanalisieren kann. Und dann kam meine wahre Gabe zum Vorschein. Und ich habe relativ schnell dann schon Seelenpläne gelesen, weil es für mich völlig klar war, dass es das ist, was ich gut kann und was meine Signatur, meine Handschrift ist. Und was interessant ist, Menschen, die auf der Suche sind, finden irgendwann andere Menschen, die schon etwas gefunden haben. So ging es mir auch und ich habe relativ schnell gemerkt, dass ich dann doch nochmal irgendwie anders ticke und wurde sehr klar auch von anderen in anderen Gruppen auch wieder rausgeworfen, weil ich halt einfach Fragen gestellt habe. Ich so, ja, was ist denn das und was ist denn das und wie machst du denn das und warum denn das, und bin sehr schnell in meiner Entwicklung gewachsen. Und das ist das, warum ich die Soul School eröffnet habe. Weil in den meisten spirituellen Gemeinschaften ist es wie so Taki-Tanzen. Du hältst dich oben fest, unten hast du die Beine frei, aber keiner darf über die Gruppe hinauswachsen. Und in meiner Soul School ist das Credo, wenn ich wachse, wachsen alle mit, weil ich mein Wissen immer teile, egal um was es geht. Und andersrum, wenn meine Schüler wachsen, dann wachse ich mit. Und zum Beispiel dieses Klarheit ohne Liebe ist Härte ist aus dem Mund gefallen einer Schülerin von mir, von der Annemarie Rieckhoff, und ich verwende es. Okay. Und das ist genau das, um was es geht. Es geht darum, einander zu beflügeln. Jeder darf und soll so viel wachsen, wie er kann. In der Soul School sind alle der Entwicklung verpflichtet, inklusive mir.
Und das heißt, um etwas, weil das ist ja auch das, was ich gelesen habe, wenn es um diesen Seelenplan geht, da soll man ja dann auch aufschreiben, auch Namen aufschreiben von Familienmitgliedern und Freunden oder Partnern und so weiter und so fort. Das heißt, du kriegst dann ein Bild sozusagen, wenn du dich mit Namen beschäftigst, oder du bekommst irgendwelche Vibes, wenn du jemanden kennenlernst, oder wie kann man das erklären?
Also, Wenn ich jemanden kennenlerne, versuche ich möglichst gar nichts aufzufangen, sondern ihm erstmal offen und unvoreingenommen zu begegnen. Das ist eine Frage der Ethik. Hm. Wenn ich persönlich arbeite über Namen, wenn du mir einen Namen sagst, kann ich dir, ohne diesen Menschen zu kennen, ein Bild gesehen zu haben oder sonst etwas über ihn zu wissen, relativ genau beschreiben, was das für ein Mensch ist, was der für Überzeugungen hat, wie er tickt. Und das ist etwas, was tatsächlich mit den Seelenverträgen und Versprechen gar nicht so viel zu tun hat. Es ist so, dass sich Seelen, bevor sie inkarnieren, verabreden, um miteinander Herausforderungen zu meistern im Leben. Und tatsächlich in der geistigen Welt gibt es nur diesen einen emotionalen Zustand, den der Liebe. Und es passiert alles im Zeichen und im Sinne der Liebe. Das heißt, sie verabreden sich, um gemeinsam Liebesdienste zu erfüllen. Ist das in unserer menschlichen Welt immer als Liebesdienst zu erkennen? Ich nenne es Herausforderung. Meistens hat man Seelen um sich herum, die man schon länger kennt, mit denen man einen Vertrag hat oder auch ein Versprechen eingegangen ist, einander zu dienen. Deshalb, weil es Herausforderungen gibt, die es zu meistern gilt. Und deswegen sind es auch oft Menschen, mit denen man einen Konflikt hat oder eine besondere Liebesbeziehung oder etwas näher zu tun hat und mehr zu tun hat als nur mit der Bäckerin an der Ecke.
Mhm. Also du hast ja da auch geschrieben, dass so, weiß nicht, ob ich es richtig wiedergebe, aber dass die Seelen bestehen nur aus Liebe und sie kommen dann auf die Welt, um auch andere Erfahrungen zu machen. Also da,
ganz genau.
Also auch negative letzten Endes. Genau. Aber sind sie dann, also weil ich mich dann so frage, ja, aber also rein theoretisch jetzt mal gesehen, warum machen die das? Also sind die Masochisten oder also warum?
Nein.
Also es geht, wollen die unbedingt diese Erfahrung?
Es geht ja darum,
sich wehtun. Also warum? Dann sollen sie doch bleiben, wo sie sind. Theoretisch.
Aber das ist genau die Verwechslung der menschlichen Perspektive mit der Seelenperspektive. Und das ist ja auch das Schwierige. Also, Seelen haben diese Sichtweise eines Menschen nicht. Für die ist das nicht masochistisch oder warum sollte ich mir das antun? Das sind menschliche Gedanken. Seelen wollen gerne Erfahrungen sammeln und das können sie in menschlichen Körpern. Dabei ist es vollkommen egal, ob das positive, negative oder irgendwas dazwischen an Erfahrung ist. Die Bewertung, die nehmen wir Menschen vor. Für Seelen sind es Erfahrungen, Punkt. Da gibt es kein Positiv oder Negativ, sondern es gibt nur im Sinne des Seelenplans. Mhm. Und wenn es im Sinne des Seelenplans eine Erfahrung ist, super. Wenn nicht, dann lieber nicht. Aber die Bewertung und die Einteilung in die Pole, schwarz-weiß, positiv, negativ, das sind wir Menschen. Das ist unsere menschliche Welt.
Aber darf ich dich mal fragen, ohne dir da eben, wie gesagt, auch ohne dir zu nahe zu treten, aber woher weißt du das?
Inneres Wissen.
Also ist es so wie bei Coca-Cola, dass sie ihr Geheimrezept nicht verraten, oder?
Es gibt ehrlich gesagt kein Geheimrezept, außer dass ich es weiß.
Also, dass du sozusagen sagst, du hast es für dich so erkannt, du spürst, also weil letzten Endes, also das Ding ist ja das, ich glaube das ja in gewisser Weise auch, was du sagst, also beziehungsweise ich glaube schon, dass es mehr gibt, als man glaubt, aber wenn es jetzt um so, dass die Seelen sich verabreden und diese und dann das, natürlich könnte das so sein, würde das jetzt nicht komplett, ich schließe ja sowieso sehr ungern Sachen aus, ja, aber ich frage mich natürlich dann schon so ein bisschen.
Aber Christopher, warte mal, weißt du das? Fühlst du das? Spürst du das? Oder nimmst du es wahr? Lass doch mal den Glauben in der Kirche. Das Glauben ist viel zu weich. Ja. Ich sage, ich weiß, dass es so ist.
Ja.
So, jetzt sagst du, ich weiß das nicht. Ich fühle oder ich spüre oder ich nehme wahr, dass es mehr gibt. Deshalb habe ich Interesse. Dann sind wir in einem präzisen Gespräch unterwegs, das tatsächlich auch uns beide weiterbringt. Weil das Glauben ist alles weich. Und wenn jemand sagt, ich weiß es nicht, ist es genauso gut, wie wenn jemand sagt, ich weiß es. Und es ist auch gut zu sagen, ich fühle, da ist mehr oder ich fühle es nicht. Ich spüre in meinem Körper, dass ich eine andere Kraft habe als andere Menschen.
Mhm.
Und ich nehme wahr, dass ich über andere Menschen, über deren Namen Dinge sagen kann, die bestätigt werden, ohne dass ich den Menschen jemals gesehen habe. Also scheint es eine Gabe zu geben, die mir Recht gibt. So. Das Vertrauen, dass das, was ich den Menschen mitgebe, das ist, was sie weiterbringt und was ihnen in dem Moment hilft. Darum geht es doch. Die Frage ist...
Ja.
Genau, so. Und jetzt natürlich kannst du sagen, ja, woher weißt du das? Und dann sage ich dir, das ist mein inneres Wissen.
Ja, ich finde es, ja, natürlich, absolut. Also sonst wäre das ja auch keine, hätte das ja keine Basis. Das ist mir schon klar. Ich finde es nur interessant, beziehungsweise ich finde es auch, das ist diese Entscheidung, weißt du? Das ist ja so ein bisschen, man entscheidet sich für etwas und sagt, das ist so. Und das ist etwas, was mir zum Beispiel auch, glaube ich, in diesen Sachen immer in meinem Leben schwergefallen ist, dass ich eigentlich auch immer, also wenn es um Spiritualität oder um die Frage, was ist das alles, ja? Und da fällt es mir schwer, mich wirklich festzulegen und zu sagen, es ist wahrscheinlich so. Deswegen finde ich es auch mutig, beziehungsweise ich habe da auch großen Respekt vor, dann zu sagen, hör zu, das ist so und so. Weil ich habe eigentlich Angst, oder ich hätte immer Angst, mich festzulegen. Also ich hätte Angst, mich wissenschaftlich festzulegen, das finde ich auch fatal. Ich habe Angst, mich glaubenstechnisch festzulegen, finde ich fatal. Ich finde es spirituell auch schwierig. Also ich weiß es ja letzten Endes, muss ich sagen, ich weiß es ja gar nicht, weil woher soll ich es denn wissen? Deswegen sage ich ja, deswegen habe ich einfach
Aber stell dir vor, du hast 2, 3 große Momente in deinem Leben, wo du leuchtest und dieses Wissen erhältst.
Ja. Es ist ja auf der anderen Seite auch wieder so, denke ich, dass es Dinge gibt, die wir nicht erklären können, die passieren, die man spürt. Und ich ja grundlegend von dem Gefühl, ohne dass ich mich dann festlege, aber trotzdem immer so denke, ja, aber ich glaube mehr, dass es was gibt, als dass es nichts gibt. Also das ist irgendwie mir schon klar.
Und was wäre, wenn du sagst, ich weiß, dass es was gibt?
In gewisser Weise muss ich das sogar tun, weil sonst macht mein Leben ja keinen Sinn. Also,
genau, also hast du gemerkt, was du jetzt gerade gemacht hast? Du hast jetzt angefangen, ich weiß, und dann zwischendrin hast du wieder ich glaube dazwischen gestreut. Ja. Dieses ich glaube ist, und das versuche ich jedem, der mit mir arbeitet, als erstes mitzuteilen. Glauben ist schwammig, ist nicht definiert für das, was du wirklich wahrnimmst. Und ich nehme wahr, da ist mehr, oder ich denke, da ist mehr, oder ich fühle, da ist mehr, oder ich spüre, da ist mehr, oder eben auch nicht. Das ist doch das, die Klarheit, die es braucht in deinen 4 Dimensionen der Einzigartigkeit. Nämlich entweder ist es Mentalbewusstsein, Herzbewusstsein, Körperbewusstsein oder dein Energiebewusstsein, das dir sagt, da ist mehr oder da ist nicht mehr. Und ich glaube, ist so... Du scheinst mir ein sehr klarer Mensch zu sein, also wäre das doch vielleicht ganz interessant, dich da mal in dieser Richtung auch tatsächlich damit zu beschäftigen. Und ja, die großen Fragen des Lebens lassen sich nicht einfach so beantworten, hast du völlig recht.
Naja, ich denke immer, dass, und das ist ja vielleicht die Klarheit oder auch das Wissen, was du meinst sozusagen, oder dieses Fett drauf festlegen, sage ich weiß das statt ich glaube es, dieses, das sehr viel damit zu tun hat, Entscheidungen zu treffen. Also ich habe das Gefühl, in dem Moment, wenn ich wirklich eine Entscheidung treffe, die ich aber auch wirklich so meine, dass dann eigentlich eine Veränderung auch stattfindet.
Und wenn, als du entschieden hast, diesen Podcast zu machen, hast du deine gesamte Energie aus allen Dimensionen genutzt und hast sie gerichtet und damit ist es auf die Straße gekommen. Das ist meine Ausdrucksweise genau des Gleichen. Am Ende geht es immer um die Sprache.
Mhm. Mhm.
Ganz viel um die Sprache, wie du etwas ausdrückst. Und der eine möchte es spiritueller und der andere weniger spirituell. Wenn jemand zu mir kommt, der sagt, mit Esoterik und will ich alles nichts zu tun haben, aber ich finde dich irgendwie als Typ gut, möchte was von dir lernen, dann frage ich ihn, hast du ein Bauchgefühl? Ja, klar, Bauchgefühl. Wenn jemand sehr Spirituelles zu mir kommt, frage ich ihn, arbeitest du mit deiner Intuition? Ja, klar. Ich öffne mein Chakrensystem und arbeite mit der Intuition. Am Ende ist es genau das Gleiche und es ist Sprache und es ist so aufzubereiten, wie es für jeden Einzelnen nehmbar ist.
Aber steht für dich die Entscheidung immer an erster Stelle? Ist es immer die Entscheidung oder was ist das Erste, wie wir es schaffen, Veränderungen einzuleiten oder auch ein glücklicheres Leben zu führen?
Bewusstsein zu schaffen. Um was geht es gerade für mich?
Bewusstsein zu schaffen.
Ja, aber warum? Warte mal, warum?
Ja.
Erstmal geht es ja darum, Bewusstsein zu schaffen heißt, ich werde mir bewusst, dass ich unzufrieden bin.
Mhm.
Das steht noch vor der Entscheidung. Mhm. Dann kommt die Selbsterkenntnis. Ne? Und die Selbsterkenntnis ist auch, warum bin ich denn unzufrieden? Ja, das ist alles so und so und so und so und so. Als nächstes kommt tatsächlich die Selbsterlaubnis, es zu verändern. Und dann kommt erst der Schritt der Selbstermächtigung und der Entscheidung, jetzt mache ich es auch. Also da gibt es nochmal einiges davor, bevor die Veränderung kommt. Und die Entscheidung ist auch nicht das Erste, sondern davor muss man ja erstmal wissen, mir geht's nicht gut oder warum geht's mir denn nicht gut oder was ist denn passiert und was hat sich denn verändert? Also die Erkenntnis ist schon nochmal vorher wichtig. Oder vielleicht auch, was mag ich nicht wahrhaben? Was wollte ich nicht sehen? Was ist denn, was darf denn nicht wahr sein, was schon lange wahr ist? Vor allem in Beziehungen.
Ja, ich denke immer so ein bisschen, und ich merke das ja auch, ich merke es jetzt sogar auch an meiner Tochter, die ja jetzt auch bald 16 wird und so, dass sie auch eigentlich anfängt, sich mit spirituellen Sachen zu beschäftigen. Ähnlich wie ich, glaube ich, in dem Alter. Und ich denke dann aber trotzdem immer so, dieses in jungen Jahren sich damit zu beschäftigen, ist immer irgendwie was anderes, als wenn man ein bisschen älter wird. Also ich habe das Gefühl, es gibt so Zeiten irgendwie, ich weiß nicht, das ist natürlich auch sehr subjektiv gesehen, aber man beschäftigt sich damit, es ist auf einmal interessant, weil man ja auch irgendwie wissen will oder hofft, dass es mehr gibt als nur das, was man sehen kann. Und dann, wenn man älter wird, gibt es aber auch so manchmal eine Phase, wo auch Menschen, habe ich das Gefühl, und das wäre dann auch meine Frage an dich, ob du die gleichen Erfahrungen gemacht hast, wo Menschen dann wieder die Spiritualität suchen, möglicherweise, weil sie vielleicht an einem anderen Punkt wieder sind ihres Lebens und eben nach einem Sinn suchen. Also würdest du das auch so beschreiben?
Unbedingt. Also in jungen Jahren ist es vielleicht noch nicht die Sinnsuche des Lebens, weil man das noch nicht überblicken kann. Aber tatsächlich gibt es sehr viele junge Menschen, die mittlerweile auch zu mir kommen, weil sie nochmal eine neue und andere Perspektive auf das Leben nehmen wollen. Und vor allem die Jungen fragen ganz klar, warum bin ich hier? Das ist wirklich interessant. Ja. Die fragen das noch viel mehr als die Menschen in unserem Alter. Die Menschen in unserem Alter kommen vielleicht, weil sie gerade im Rohr stecken oder weil sie Themen haben, weil sie Probleme haben, weil sie Verluste hinnehmen müssen, weil sie was auch immer für Lebensereignisse haben, die sie schwer und eindrücklich in irgendeiner Form belasten oder ähnliches. Die kommen deshalb, aber die Jungen kommen und sagen, Tina, warum bin ich hier? Ich möchte es gern wissen. Und die gehen in eine Lebensplan, in eine Seelenplansitzung und wollen ihren Lebensplan wissen. Das ist spannend. Und die sagen, mir ist ganz egal, ob ich jetzt dran glaube oder nicht, sondern das, was du mir sagst, resoniert mit mir oder nicht. Und ich kann damit was anfangen oder nicht. Und das ist, und auch die Fragen sind ganz anders. Die, natürlich ist eine Seelenplansitzung für junge Menschen etwas anders gestaltet als für die etwas älteren, weil jeder natürlich auch eine andere Ansprache braucht. Da sind wir wieder bei Sprache. Und gleichzeitig sind die sind unvoreingenommen. Die hören sich das an und sagen, ja, das kann ich total nehmen. Das ist so und so und so. Das habe ich schon immer so gespürt, weil die noch so offen sind. Und noch jetzt auch wieder kommen ja die Kinder auf die Welt, die noch mal offener sind, als wir es waren. Die auch freier erzogen werden und auch freier leben schon.
Ja gut, das stimmt natürlich auch. Also manchmal denke ich auch trotzdem, dass die Dinge sich so immer wiederholen.
Wiederholen, also, ja, unbedingt.
So eine Kreisbewegung eigentlich auch ist, gell? Und deswegen.
Also meistens ist es so, wenn die Menschen, also entweder sie kommen aus spirituellen Kreisen, dann kommen sie automatisch irgendwann an mir vorbei und sagen, ich möchte gern wissen, was meine Seele sich emotional ausgesucht hat für diese Inkarnation. Das ist der sehr spirituelle Ansatz. Oder sie haben Situationen in ihrem Leben, die sie als Mensch nicht begreifen können und eine Perspektive suchen, die ihnen Erklärungen liefert. Und dann sind sie natürlich schon etwas älter, weil wir erst, wenn wir älter sind, solche Erfahrungen dann tatsächlich in einer gewissen Anhäufung gemacht haben und dann auch die Frage stellen, warum passiert mir das? Warum schon wieder?
Ja, warum schon wieder? Aber sag mal, wäre das letzten Endes, ist das vom Seelenplan her dann so, dass man sagt, also nach deiner Auffassung, dass die Seele wie ein, wenn sie diese Erfahrung hier macht, auf diesem Planeten, hat sie wie ein Endziel oder besteht es aus vielen verschiedenen kleinen Erfahrungen?
Also der Seelenplan ist die Metaebene und der Seelenplan setzt sich zusammen aus vielen emotionalen Erfahrungen. Ich sage auch immer, der Seelenplan möchte gerne vollumfänglich emotional erfahren werden. Und es geht nicht darum, ein Leben, eine Inkarnation, sondern es geht darum, die Seele hat eine emotionale Erfahrung, die sie machen möchte, und die setzt sich natürlich aus unendlich vielen unterschiedlichen kleinen Erfahrungen zusammen. Es ist nicht eins, sondern ich kann ja mal ein Beispiel nennen, zum Beispiel von einem Seelenplan, wenn dich das interessiert. Also ja. Ich gehe meinen ganz eigenen Weg. Das wäre zum Beispiel spannend. Das ist natürlich komplett die Metaebene. Für so einen Menschen geht es darum, dass die Erfahrung erstmal bei ihm gemacht wird. Also es ist keiner, der dient, sondern der erstmal selber die Erfahrung macht. Und den ganz eigenen Weg zu gehen bedeutet, dass er keine eingefahrenen Wege gehen kann. Das sind Menschen, die immer was Neues machen müssen, ganz anders machen müssen als alle anderen. Also auch immer aus der Rolle fallen und gleichzeitig immer die Zugehörigkeit suchen und sich damit sehr schwer tun. Und jetzt verallgemeinere ich das etwas, aber es gibt keinen Seelenplan bei 173 Sitzungen, der sich auch nur geähnelt hätte. Jede einzelne Seele hat einen vollkommen individuellen Seelenplan, der auch vollkommen individuell lautet. Und wenn du ihn kennst, kannst du dein gesamtes Leben einmal darüber überprüfen erstmal, ne? Also du gehst einmal durch und sagst, okay, wo bin ich auf dem Weg, wo nicht, warum bin ich, weißt du, es kommt auch niemand in eine Seelenplansitzung, wenn er nicht einen Grund hat. Aus Neugierde habe ich noch niemanden erlebt, weil das ist etwas, wenn du das erfahren willst, dann gibt es etwas in deinem Leben, wo du an einer Grenze stehst, wo du nicht weiter weißt oder wo du etwas erweitern möchtest oder dann merkst du, ich kann mein volles Potenzial nicht abrufen. Was steckt denn dahinter? Bin ich denn auf der richtigen Spur? Und das ist eigentlich das, worum es geht.
Aber ist es sozusagen, dass ich einfach diese Erfahrung, das meinte ich so ein bisschen, dass ich diese Erfahrung machen muss, die ich dann in meinem Leben mache, um am Ende zu sagen, ich liebe mich jetzt selbst, zum Beispiel. Das war mein großes Ziel. In meinem Leben war mein großes Ziel, endlich zu lernen, mich selbst zu lieben. Und deswegen habe ich die Erfahrung gemacht, die Erfahrung, die Erfahrung, die Erfahrung, bis ich es geschafft habe oder auch nicht, je nachdem. Also ist es dann eher so, ist das der Seelenplan, dass ich dieses Ziel habe, du da oben steht blinkend, liebe dich selbst, da musst du hin. Das ist so, weißt du?
Naja, also, jetzt vermischen wir wieder die Seelenebene mit der menschlichen Ebene und das passiert automatisch und das ist auch das vollkommen Normale. Ne? Die Seele sagt, ich möchte gerne die Erfahrung machen, ich bleibe bei deinem Beispiel, ich liebe mich selbst. Wenn der Mensch diesen Seelenplan erfährt, ist es meistens so, dass dieser Mensch große Themen hat mit der Selbstliebe oder auch überhaupt mit der Liebe. Und wenn er das, oder er ist schon im Gegenteil, also sehr, 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 sehr weit und macht das schon alles und weiß nicht, wohin damit. Der Seelenplan ist wie ein Kompass, eine Orientierungshilfe. Und es geht nicht darum, eine Performance abzuliefern, das wären wir Menschen, ne? Also, sondern es geht darum, ja, das ist so, na klar, so bin ich auch erzogen. Aber zu sagen, ich liebe mich selbst, wäre erstmal die Retrospektive, wo war es denn nicht so, wo war es denn schon so? Und fühle ich mich sehr gut, wenn ich das tue oder nicht? Und im Speziellen, wenn jemand so einen Seelenplan hat, alles, was darauf einzahlt, auf die Selbstliebe und auf das zu tun, das könnte ja sein, dass dieser Mensch mit behinderten Kindern arbeitet und darüber sich selbst nochmal mehr liebt, weil er versteht, was er da eigentlich tut. Ja? Oder weil er selber seine Liebe diesen Kindern entgegenbringen kann. Oder. Der Seelenplan ist nichts, was einschränkt im Sinne von, das kannst du nicht tun oder das kannst du nicht tun. Sondern es gibt Dinge, die sind günstiger und ungünstiger. Wenn dieser Mensch jetzt hingehen würde und sich selber kasteien, jeden Tag mit der Peitsche, dann wäre es ungünstig. Das wäre keine Selbstliebe, sondern es wäre Selbstkasteiung. Dann würde er sich schrecklich fühlen. Die Seele beginnt dann an zu jammern und es gibt Unzufriedenheit und Unglück und Leid. Meistens Leid und Schmerz. Viel Leid und Schmerz.
Und es sozusagen gibt es andere Seelen, mit denen wir uns im Vorfeld verabreden, um gemeinsame Erfahrungen zu machen. Also das heißt, wir beeinflussen uns aber gegenseitig. Ich bin dafür da, dass die Seele das lernt und die andere Seele ist dafür da, dass ich das lerne.
Es muss nicht immer beidseitig sein, es kann auch nur einseitig sein. Mhm. Das wird vorher geklärt, ob einseitig oder beidseitig. Mhm. Und es geht darum, gemeinsam Herausforderungen zu meistern. Ja.
Das heißt, dass dass alle Menschen, die wir treffen, mit denen haben wir uns verabredet. Also alle, mit denen wir sozusagen eine engere Beziehung haben.
Auf jeden Fall eine Seelenpartnerschaft. Ob es dann auch einen Seelenvertrag oder ein Versprechen, also eine Herausforderung gibt, das ist nochmal im Einzelnen zu prüfen. Aber eine Seelenpartnerschaft, ja.
Hm.
Ja, und definitiv.
Wenn Menschen dir das beschreiben und sagen, okay, ich habe diese Leute in meinem Leben und das sind meine Eltern und das ist mein Partner und so weiter und so fort, kannst du dann kannst du erkennen, was es ist? Also ist es ein Vertrag? Ist es einfach gar nichts? Ist
es das wird genau abgefragt. Du bringst deine Liste mit in die Seelenplansitzung und wir gehen von der Herkunftsfamilie über die aktuelle Familie in die Freunde, Bekannte, Verflossene, aber auch inspirierende Menschen. Und es funktioniert wie folgt. Es gibt drei Informationen, die der Mensch mitbringt, nämlich wer ist das? Also Vater, Mutter, Partner, Kind. Dann die Informationen des Namens, die er schon hat. Und ob der Mensch lebt oder nicht. Und auf der Basis prüfe ich auf Seelenvertrag und Versprechen und kann sehr genau wiedergeben, wie das Verhältnis zwischen den Menschen ist, um was es da geht. Und das wird immer im Zusammenhang mit dem Seelenplan gesehen, weil natürlich werden Seelenversprechen und auch Verträge nur dann genutzt oder gegeben, wenn sie auch dem eigenen Seelenplan oder dem Seelenplan der Seele, die dir gegenüber sitzt, dienen.
Hm.
Und das ist schon sehr interessant und die meisten Menschen sind davon sehr beeindruckt und können bestimmte Dinge besser nehmen. Es gibt einfach immer wieder Konflikte in der Familie oder Menschen, mit denen man unglaublich harmonisch ist. Und dann könnte es zum Beispiel sein, dass es eine Seele ist, die aus derselben Seelenfamilie kommt.
Und sind das, also geht es primär, wenn Menschen zu dir kommen, geht es da primär um familiäre Probleme? Geht es um partnerschaftliche Probleme meistens?
Alles.
Ist egal, letzten Endes.
Ja.
Okay.
Und sie kommen auch nicht wegen eines gesonderten Problems, sondern sie kommen meistens, um zu erfahren, wie Verhältnisse sind. Also warum ist mein Verhältnis mit meinem Vater so? Warum hat er das mit mir gemacht? Oder warum ist mein Kind so rebellisch oder was auch immer? Ne? Es ist ja auch sehr interessant, wie man mit Kindern umgeht, die tatsächlich dazu tendieren, alles einzureißen oder ähnliches. Interessant sind bei Kindern auch Schulsysteme. Passt das Schulsystem für mein Kind? Aber genauso, und das ist ja der zweite Teil der Sitzung, der erste Teil der Sitzung, da geht es immer um den Menschen selbst. Ich habe seit 10 Jahren meine Mutter gepflegt. Sie ist nun gegangen. Ich habe schon immer gespürt, dass da mein großes Potenzial liegt. Ich kriege es nicht auf die Straße. Warum? Was steht dazwischen? Was ist da los? Oder ich merke, dass ich meine Sexualität abgeschnitten habe oder sie nicht leben kann. Warum nicht? Oder ich habe keine Lebensfreude im Moment. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Um was geht's da? Und da ist der Seelenplan wirklich sehr hilfreich.
Aber denkst du, oder auch die Erfahrung, die du machst, gibt es viele Menschen, die du als glücklich bezeichnen würdest? Also die, wo du sagst, die sind sehr zufrieden mit ihrem Leben?
Die kommen eher weniger in die Seelenplansitzung. Das sind die Menschen, die von ihrem Partner geschickt werden. Jetzt guck doch du auch mal. Und die Menschen, die rundum zufrieden und glücklich sind, haben meistens eine Seele, deren Seelenplan abgeschlossen ist und die Inkarnation in einer Art Urlaubsinkarnation, könnte man sich vorstellen, verbringen. Das gibt es auch und die werden aber sehr angefeindet von anderen Menschen, kannst du dir vorstellen. Also Menschen, denen es immer gut geht, die immer balanciert sind, die immer cool sind, die ist alles gut, was willst du von mir? Die will man manchmal auch am liebsten, vor allem wenn man mit denen jeden Tag zu tun hat, an die Wand klatschen, weil wenn das bei einem selber nicht so ist, dann ist meistens so, also, dass die dann geschickt werden und die dann sagen, ja, ich weiß gar nicht, warum ich hier bin, aber meine Frau wollte das so, ist gerne mal. Oder mein Mann hat gesagt, ich muss mal oder so. Und die kriegen dann gesagt, nee, es ist alles in Ordnung. Oder sie leben genau das, was die Seele leben möchte oder ähnlich. Kommt auch vor, weniger. Leider. Sind die schönsten Sitzungen.
Ja, beziehungsweise ich würde auch, also jetzt nicht aus Sitzungen, aber aus dem Alltag würde ich sagen, da müsste man auch immer erkennen, wer ist wirklich glücklich und zufrieden und wer tut nur so, weil er halt irgendwie so eine Tour fährt, dass er sagt, boah, ich bin immer so gut gelaunt, hey, wie geht's dir?
Nee, also ich habe jetzt vom Ersteren gesprochen, also vom die, die es wirklich sind. Ja, zumindest habe ich dich so verstanden.
Ja, absolut. Das hat mich mal generell interessiert. Aber denkst du, wenn du so auf die Welt schaust, jetzt nicht nur auf deine Sitzungen, denkst du, Menschen sind generell eher glücklich? Oder also denkst du eigentlich überhaupt, dass es irgendwie ein, oder wahrscheinlich ist das ja dann nicht das der Sinn des Ganzen, aber dass es Menschen, wir haben ja immer das Gefühl, es müsste irgendwie eine Art Endziel geben, ja, so ein bisschen. Also weniger, wir sind in dem Moment, sondern mehr so, wenn ich das erreiche, dann. Und genauso ist es, finde ich, auch ein bisschen mit Glück. Also, dass man sich immer so, dass ich mich frage, die Menschen gehen ja irgendwie, jeder immer davon aus, dass sie eines Tages einen unglaublich glücklichen Zustand erreichen werden. Und dann erreichen sie den nicht. Und ich habe manchmal das Gefühl, daher kommt das ganze Unglück auch, oder?
Schön formuliert. Also, was ich wahrnehme, ist, dass das Gesamtbewusstsein meines Umfeldes und meiner Welt sich hebt, also anhebt. Und das empfinde ich als sehr angenehm. Ich denke, das größte Missverständnis liegt in dem Wort Glück an sich. Also was ist Glück? Und für den einen ist Glück, das ist wie, was ist Erfolg? Und das verändert sich auch im Laufe des Lebens. Was ist Glück, was ist Erfolg? Und auch das ist Bewusstsein zu schaffen, dass es zu unterschiedlichen Momenten in unserem Leben Glück und Erfolg in unterschiedlichen Definitionen gibt. Und wenn wir alle mehr im Hier und Jetzt wären, würden wir alle deutlich angenehmer miteinander umgehen und damit würde sich das Gesamtklima der Menschen untereinander deutlich verbessern. Davon bin ich überzeugt.
Ich würde von der Definition her sagen, dass das meinte ich ja auch eben am Anfang mit Veränderung, aber auch Bewegung. Also ich habe das Gefühl, Stillstand wäre für mich Unglück und Bewegung. Ich meine, wahrscheinlich sagst du jetzt, das ist wieder Definitionssache, aber weißt du, also ich glaube, in dem Moment, wenn ich mich bewege, wenn ich merke, dass Dinge um mich herum sich verändern, dann bin ich vielleicht nicht immer damit gleich einverstanden, aber wenn ich das Bewusstsein habe, dass ich das als was Positives empfinde, dann kann ich davon ausgehen, dass mein Leben fließt. Und wenn mein Leben fließt, wird es mir wahrscheinlich jetzt erstmal gut gehen. In dem Moment, wenn mein Leben nicht mehr fließt, glaube ich, habe ich ein Problem.
Das Spannende ist, dass die Bauweise eines jeden Menschen völlig unterschiedlich ist. Das war das Schwierigste, was ich am Anfang lernen musste, dass die Menschen alle unterschiedlich sind. Und für dich kann Bewegung perfekt sein und Veränderung genau das, was du brauchst und was dich inspiriert und erneuert. Und für jemand anderen kann Veränderung die größte Angst und der größte Schrecken sein. Und das ist etwas, was dadurch, dass ich jeden Tag mit so vielen Menschen zu tun habe, der spannendste Momentum überhaupt ist. Die Bauweise des einzelnen Menschen. Und um diese zu erklären, habe ich das Modell der vier Dimensionen erhalten, um genau in den vier Dimensionen zu schauen, wo steht derjenige im Mentalbewusstsein, wo steht er im Herzbewusstsein, wo steht er im Körperbewusstsein und wo steht er im Energiebewusstsein oder in der Wahrnehmung. Weil daraus kannst du ableiten, wo hat der Mensch seine Themen. Und die Bauweise ist so unterschiedlich und das ist ein Faszinosum. Ich könnte dir einige Menschen sagen, die, wenn sie sich so in Bewegung setzen würden, wie du in Bewegung bist, was sehr inspirierend und angenehm und dynamisch ist, die würden das nicht schaffen können, die würden damit untergehen.
Ja, okay. Aber also ich will jetzt nicht davon ausgehen, dass ich der Mittelpunkt des Universums bin, auch wenn ich es vielleicht manchmal tue, aber
Das macht doch jeder Mensch,
ja,
oder?
Ja, natürlich. Aber letzten Endes denke ich natürlich, dass auch was ich eben gesagt habe mit der Bewegung oder mit der Veränderung, dass ja eigentlich unsere Welt und das, was wir kennen und wie der Planet funktioniert und so weiter, dass das ja aber eigentlich ein Naturgesetz ist, oder? Also dass das ja nicht unbedingt, wenn jetzt einer stillsteht, kann man zwar sagen, ja okay, das ist vielleicht sein Seelenplan, aber auf der anderen Seite, das Naturgesetz sagt doch eigentlich, dass sich alles bewegt und alles verändert, oder?
Naja, und uneigentlich?
Und uneigentlich sagt es das nicht. Also, weil es gibt ja nichts, was still steht, in dem Sinne.
Jetzt mal ganz ehrlich, wenn jemand...
Außer der Baum vielleicht.
Ich wollte gerade sagen, also es
aber
gibt
der
ja schon
will, so ja, Phase. Aber der verändert sich ja auch. Der wird ja auch dann nach 500 Jahren ist er auch weg.
Also, nochmal einen Schritt zurück. Wenn jemand still steht, heißt das ja nicht, dass er sich nicht verändert. Es gibt Menschen, die stehen still und beobachten und verändern sich dadurch. Und deswegen meine ich mit der Verallgemeinerung, es muss sich alles bewegen, es muss so sein, es muss so sein, tue ich mir sehr schwer. Das kommt einfach daher, dass ich mit so vielen Menschen gearbeitet habe, die mir es definitiv widerlegt haben. Also Beispiel, innere Kindarbeit, Egoarbeit, ne? Man muss mit seinem Ego so und so umgehen. Ja, und dann kommt ein Mensch vorbei, dessen Ego so wichtig ist, weil es das Überleben sichert, dass du dem das auf gar keinen Fall nehmen kannst. Also gilt es doch, so empathisch zu sein und so genau darauf zu schauen, wie der andere gebaut ist und wie tatsächlich, was er braucht, um in seinem Leben, in seinem Geschwindigkeit, in seinem Tempo, und manchmal sind es minimale Trippelschrittchen und manchmal ist es irgendwie dreimal um die Welt. Und auch das verändert sich beim Menschen über den Lauf seiner Erfahrungen, und damit verändern sich vielleicht auch die Werte, vielleicht die Circumstances des Lebens, und es wird jedes Mal immer unterschiedlich sein. Und das tatsächlich zu akzeptieren und auch zu respektieren, das ist doch die Arbeit. Auf jeden Einzelnen einzugehen und für ihn einzeln hinzuschauen.
Ja, ja, gut. Also das ist natürlich nicht immer einfach letzten Endes. Also für
dich, das ist die Arbeit.
Ja, ja, das ist die Arbeit. Aber bist du dann, also wie anstrengend ist sowas denn? Also ist das so...
Für mich gar nicht.
Für dich gar nicht, null. Egal, mit wem du da redest oder mit wem du...
Egal, mit wem ich rede, ist es nicht anstrengend. Ich liebe es. Es ist genau das, was meins ist. Also das macht mich glücklich.
Und glaubst du im Großen und Ganzen eben, das meinte ich auch mit diesem, so das Endziel sozusagen oder irgendwie das Finale, glaubst du dann, dass die Existenz, das Leben, das Universum und alles ewig, ein ewiger Kreislauf ist, ein ewiges System, was immer, immer wieder, oder glaubst du, es ist eine Art, hat eine Art Anfang und Ende? Wie unser Frage, Leben das auch hat.
Also, das ist eine wunderbare Frage, die ich mit Ja und Nein beantworte. Es ist ein Reigen, definitiv. Und gleichzeitig ist es das Momentum, das das Leben ausmacht. Also beides. Ich würde sagen beides. Also jeder Moment ist kann ein ganzes Leben sein. Also das ist dieses Modell von Ozean und Tropfen.
Ja gut, also ich hatte jetzt vor kurzem einen Astrophysiker zu Gast, den Thorsten Enslin, da haben wir über Quantenmechanik und so weiter und über Zustände gesprochen, und da war auch dieses, eigentlich wir wollten eigentlich über Multiversen sprechen, weil so das auch wissenschaftlich,
okay.
Es ist Popkultur, also es ist momentan ja Popkultur, ja. Aber es ist natürlich auch wissenschaftlich momentan eine Theorie, wo viele sagen, das könnte gut so sein, und das hat was damit zu tun, dass man im Grunde in der Quantenwelt, in der Quantenmechanik, wie alle Zustände messen kann. Ich weiß nicht, also man kann nicht alles messen, aber man geht davon aus, dass man sagt, eigentlich existiert wohl alles. Und je nachdem, es könnte sein, so hat er das erklärt, dass sich was im Hirn, sozusagen stellt sich ein Schalter nach oben, dann korrespondiert das mit einem äußeren Schalter sozusagen, beide sind im Gleichgewicht, und dann entsteht Realität, jetzt kurzum gesagt, was auch immer das bedeutet. Und da so erschaffen wir unsere eigene Realität. Das heißt, die Zustände alle existieren sowieso, und nur mit der Entscheidung eigentlich, kommen wir in diesen Zustand oder in diesen Zustand, ja? Und das ist letzten Endes, das ist mir nur gerade eingefallen, weil du das gesagt hast, würde sich darauf auch im erweiterten Sinne übertragen, weil man sagt, eigentlich existiert alles. Also es könnte man auch sagen, das Universum ist unendlich, aber irgendwie ist es auch endlich. Also es gibt einfach alles. So weit können wir vielleicht auch nicht denken, wir wissen auch nicht, was das bedeutet, aber weißt du, so.
Ja, absolut, ich bin bei dir. Deswegen ja und nein, ganz genau.
Ja, und das ist
auf
ja noch...
Auf deine Frage, also ja.
Ja, das
und,
ist ja.
Und dann wird's aber umso wichtiger, für dich selbst zu wissen, ob du bereit bist, wahrzunehmen, dass es mehr gibt zwischen Himmel und Erde.
Ja, vor allem brauche ich ja dann auch irgendwie wieder diesen Halt, weil das ist ja total unheimlich, wenn ich sage, ja, es gibt im Grunde ja alles. Und das ist, weil das, so kenne ich das ja nicht. Ich bin ja sozusagen ein Mensch, ich lebe gerne in einer Höhle, da komme ich raus und habe hier die Gesellschaft und so weiter gebaut. Und also nicht ich persönlich, aber so. Und dieser Halt, dieses in der Höhle sein und nicht irgendwie vom Planeten weggezogen werden und ins weite Universum raus, das ist ja eher, was ich damit verbinden würde, weil ich nicht, mich kann mich an nichts halten. Alles ist möglich. Alles, das ist Fluch und Segen auch ein bisschen. Ja.
Also ich empfinde es als Segen.
Ja, ja. Ja, aber es ist auch ein bisschen
Ja, finde ich nicht, zum Beispiel. Ich empfinde es als sehr wohltuend und als sehr offen und weit.
Suchst also du dir,
ich finde es eben gerade nicht unheimlich, sondern ich mag dieses weit, offen.
Mhm.
Alles ist möglich. Das ist übrigens mein Wahlspruch. Unter dem Regenbogen ist alles möglich.
Mhm. Na gut, sich halt. Das hat ja was mit Loslassen auch zu tun, oder?
Es hat was mit Loslassen zu tun, aber auch hat es was damit zu tun, wenn es um das Wissen geht, was Gedankenkraft möglich macht. Also Mentalkraft und wie wir sie einsetzen, um tatsächlich unser Leben zu erschaffen. Und das dann sind wir wieder beim Ausgangspunkt, nämlich Bewusstsein zu schaffen.
Aber wir haben es in der Hand sozusagen selber, oder? Haben wir das in der Hand? Also können wir sagen?
Naja, also in meiner Wahrnehmung ist es so, es gibt etwas, was deine Seele erleben möchte, emotional. Und gleichzeitig hat der Mensch Wille und Verstand den Seelenplan, der ein Optionsplan ist. Die Seele gibt ja nicht vor, du machst A, B, C, D, sondern gibt ja vor, du wählst aus so und so vielen Möglichkeiten. Ne? Ist ja ein Optionsplan, wo du sagst das und das und das. Also brauchen wir unseren Willen und unseren Verstand, um auch wirklich geradeaus zu gehen. Und der schönste Spruch ist doch im Grunde, der Kopf ist rund, damit der Verstand die Richtung ändern kann, damit wir uns umentscheiden können. Du stellst ja sehr oft die Entscheidung ab. Ich empfinde die Entscheidung als ein wichtiges Element, aber nicht ausschließlich. Also es kommt ja so viel mehr noch dazu, bis es zu einer Entscheidung kommt. Beispiel. Es gibt in meinen Workshops immer wieder so Durchbruchsmomente, wo Menschen wirklich einen Riesenschritt machen. Aber der Weg dahin bis zu diesem Durchbruchsmoment, ja, der Durchbruchsmoment ist im Moment, und davon darfst du haben, so viel du willst, aber der Weg dahin kann 10 Jahre gewesen sein, wo Entwicklung stattgefunden hat, wo Selbsterkenntnisse stattgefunden haben, bis zu diesem einen Punkt, wo diese Entscheidung tatsächlich fallen kann. Diese große eine Lebensentscheidung. Ja, ich will. Nee, nein, jetzt nicht mehr. Ab heute mache ich das. Das sind ja so die großen Entscheidungen. Und dazu braucht es eine lange Vorarbeit.
Aber theoretisch, wenn ich es verkacke, muss ich nochmal. Also dann muss ich nochmal inkarnieren. Ah ja.
Oder? Entschuldigung, dass ich da nur... You made my day. Du kannst nicht verkacken.
Ich kann nicht verkacken, okay.
Gut, kein Mensch kann verkacken. Ja. Und Seelen haben nicht den Anspruch, in einer Inkarnation einen Seelenplan abzuarbeiten. Das ist ein menschliches Performance-Denken, das eine Seele nicht hat. Für eine Seele geht es nur darum, im Sinne des Seelenplans Erfahrungen zu machen. Wie viele ist nicht vorgegeben und welche auch nicht.
Okay, das wird viele da draußen beruhigen. Ja,
also, herrlich. Aber das ist schön, sich mit dir zu unterhalten, weil es so herrlich menschlich ist. Und wenn man mit der anderen Perspektive kommt, dann gibt es da gleich nochmal eine Erweiterung des Bewusstseins. I love it.
Ja, ja, ne, ich frage mich das ja nur. Das, wie gesagt, das ist ja.
Ja, ist ja gut. Deswegen sitzen wir ja hier, ist schön.
Ja, ja, absolut. Hast du denn, also, wenn jemand an dich rantritt, also gibt es auch Leute, die du, also guckst du dir die Leute an oder lehnst du auch welche ab oder machst du.
Also für die Programme in der Soul School wäge ich sehr genau ab, ob jemand geeignet ist für das entsprechende Programm, natürlich. Mhm. Was einen Seelenplan anbetrifft, hat jeder das Recht darauf, seinen Seelenplan zu erfahren. Dort nicht.
Und wie machst du das in deinem eigenen Leben oder in deinem Privatleben sozusagen? Guckst du dir die Leute an? Also wenn du zum Zahnarzt gehst und dann denkst du so, ne, der ist also.
Frage ich vorher ab.
Ja, von der Seele her ist
der Zahnarzt. Ich nutze meine Tools und Fähigkeiten, nicht von der Seele, sondern. Passt zu mir nicht.
Ja, oder so halt, ja.
Ne, also ist der richtige Zahnarzt. Ich sage immer, ist der passende Zahnarzt für mich, weil was ist richtig? Aber passender Zahnarzt oder stimmiger Zahnarzt für mich. Und das frage ich vorher ab. Ich nutze meine Tools und meine Fähigkeiten auch für mich. Wäre ja blöd, wenn ich es nicht hätte. Lehre ich übrigens auch ganz vielen. Also ich habe ja auch eine Spirit Teachers Klasse, wo die spirituellen Lehrer der Zukunft ausgebildet werden. Sage ich auch immer, Leute, use your tools. Natürlich. Also das, was ihr gelernt habt, das, was ihr könnt, was eure Gabe ist, nutzt sie doch bitte auch für euch selbst. Ja, nicht, um zu manipulieren und auch nicht, um tatsächlich jetzt irgendjemanden irgendwo hin zu manövrieren, sondern ist doch sinnvoll, zum richtigen Zahnarzt zu gehen oder passenden für mich und einen stimmigen Zahnarzt zu haben, der in meinem Mund etwas tut.
Ja, aber also genau, also sozusagen aufs eigene Bauchgefühl hören, ja?
Wäre eine andere Sprache dafür, ja?
Ja. Ja gut, aber das existiert doch schon, oder? Diese Intuition, die haben wir doch alle, oder?
Ja, natürlich. Natürlich. Damit werden wir geboren. Als Babys sind wir reine Intuition. Und erst durch unsere Sozialisierung, durch Schule, durch Kultur, durch was auch immer, wird die entweder verdeckt und beim einen liegen halt lose Kieselsteine drüber und beim anderen die Betonplatte, je nachdem, was der Mensch erlebt hat.
Das heißt, ich kann im Grunde ja auch froh sein, dass du, also oder kann mich da geehrt fühlen, dass du in meinen Podcast gekommen bist, weil du sagst, das ist so.
Aber selbstverständlich, Christopher.
Das du nicht, naja.
Ich habe ja auch kurz mit dir telefoniert, schau.
Ja, ja, aber das war auch wichtig dann für dich, dass du gesagt hast, ich muss erst mal gucken, was das für ein Typ ist.
Also, was kommt bei mir an, ja.
Ja, ja, okay, gut. Es sind gute Dinge angekommen.
Und das Schöne ist, Gott sei Dank. Ich fühle mich geehrt, dass ich kommen durfte.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ich hatte ja auch das Thema noch nicht in der Sendung. Ich, wie gesagt, ich bin ja nicht so, hast du ja auch gemerkt, also auch wenn ich mal irgendwelche komischen Fragen gestellt habe, aber ich bin ja jetzt nicht dem Thema total abgeneigt, ja. Das ist ja gar nicht so. Überhaupt nicht.
Ja, und selbst wenn es so wäre, wäre es auch in Ordnung. Weißt du, ich respektiere das sehr. Das. Und wenn du ein guter, sagen wir mal, wenn du ein guter Typ wärst, hätte ich mich auch mit dir unterhalten, auch wenn du abgeneigt gewesen wärst. Das Gute ist, du hättest mich gar nicht gefragt für deinen Podcast, wenn du dem Thema nicht zugeneigt wärst.
Ja, ja, natürlich. Natürlich, klar. Aber es geht ja nicht so darum, eben zu provozieren oder dann irgendwie dadurch, weißt du, das meine ich ja, sich so jemanden dann irgendwie da. Also jetzt nicht auseinanderzunehmen, wäre ein bisschen zu viel gesagt, aber so ein bisschen immer so kontrovers nachzufragen und darum geht's ja nicht. Ja, ja, doof, finde ich.
Challenge ist auch immer gut, aber schöner
ja,
ist
es. Ja, es geht. Es hätte vielleicht ein paar mehr Klicks gegeben, aber naja, egal. Wenn es so sein soll.
Meinst du?
Ja doch, die Leute wollen immer Krawall.
Krawall.
Ja, ein bisschen haben sie ja bekommen. Aber jetzt sag noch mal ganz zum Schluss, was kann denn, außer natürlich zu dir zu kommen und sich auch den Seelenplan zum Beispiel machen zu lassen und so weiter, was kann denn jeder für sich so spontan, ich will jetzt nicht sagen besser machen in seinem Leben, aber wo kann man denn anfangen, wenn man in einer Krise steckt in seinem Leben? Was wäre der erste Schritt, um da rauszukommen?
Ich würde jedem, der in einer Krise steckt, raten, entweder aufzusprechen oder aufzuschreiben, was die Krise wirklich ist.
Also auch Bewusstsein wieder erschaffen, oder?
Genau. Und ich würde dann als nächstes sagen, und wo darf etwas nicht wahr sein? Also Beispiel, jemand wird gekündigt, hält die Kündigung in der Hand und sagt, das darf doch nicht wahr sein, jetzt bin ich gekündigt worden. Und an diesem, das darf doch nicht wahr sein, ich bin gekündigt worden, hält er über Wochen fest. Und ich würde mir die Kündigung zeigen lassen und würde sagen, guck mal, da steht es aber, es ist wahr, du bist gekündigt worden. Können wir jetzt weitergehen und den nächsten Schritt einleiten, dass du einen neuen Job findest, dass etwas Neues passiert, dass du Veränderung erfahren kannst?
Also akzeptieren.
Integrieren, um dann weiterzugehen, ja.
Okay, das gehen wir mal so raus. Und ich verlinke natürlich deine Seite und du gibst ja auch dieses Online-Magazin raus, gell, einmal im Monat?
Genau, Spirit Me Magazine, ganz genau. Das ist ein Magazin, das ist kostenfrei und das geht tatsächlich um Spiritualität to go, also im Alltag. Es gibt jeden Monat unterschiedlichste Themen und im Moment gerade beschäftigen wir uns mit dem mentalen Fitnessstudio und mit Bewusstsein schaffen, zufällig das gleiche Thema. In der nächsten Ausgabe geht es um Energie, alles ist Energie Was heißt es? Wie können wir uns energetisch trennen? Welche Energien übernehmen wir? Was tut uns gut? Was tut uns nicht gut? Und es sind immer unterschiedlichste Tipps und Tricks, wie man im Alltag ganz easy peasy damit umgehen kann. Mhm. Und natürlich gibt es auch Musik. Es gibt immer im Spirit Me Magazine, weil ich so gerne Musik höre, auch Musikvorschläge, sowohl spirituelle als auch nicht spirituelle Musik, die man für sich mitnehmen kann. Und es gibt ganz unterschiedliche Rubriken. Mir macht es unheimlich Spaß. Ich mache das zusammen mit meiner Chefredakteurin, der Marita Eckmann. Und wir haben auch immer tatsächlich Menschen, die ihre Spiritualität vorstellen oder auch das, was sie tun. Na, dann schauen wir doch mal, ob wir da vielleicht noch etwas Schönes finden, wo wir dich auch mal einbinden können.
Mich? Aber ich bin doch gar
ja.
kein... Gut, für manche bin ich schon ein spiritueller Führer, aber...
spiritueller Führer, Christopher!
Ja, so kennt man mich.
Geil.
Aber
ja, Alter.
Nicht selbst auf, auf die Kappe schreiben, nein. Das sollen andere von mir sagen, aber ich nicht.
Ach so, ja, am liebsten.
Ja. Nein. Ja, mal schauen. Also es würde mich auch wirklich freuen, falls du eines Tages Lust hast, dass wir uns mal wieder hier verabreden und noch tiefer in das Thema gehen. Also ich finde das super interessant. Ich glaube, es hat viele, viele Facetten, die wir heute nur angerissen haben, denke ich.
Das
und
stimmt.
Möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt auch eben nochmal im Detail besprechen werden. Aber das werden wir dann sehen. Liebe Tina Maria, ich wünsche dir erstmal alles Gute, ja, und ich danke dir sehr, dass du in meiner Sendung warst und ich hoffe, es war auch angenehm für dich.
Sehr angenehm. Dankeschön, Christopher. Hat total Spaß gemacht und es ist auch schön, dass mal so ganz frei von der Leber weg gefragt wird, weil das ist etwas, was es unbedingt braucht. Also die Aufklärung, das Vorwärtsgehen und auch die Berührungsängste mit dem Thema Spiritualität und Seelenplan immer mehr abzubauen. Ich danke dir ganz herzlich dafür.
Wunderbar. Also dann in diesem Sinne, mach es gut und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.